Danke, lieber Herr, dass wir hier sein dürfen und dass wir gemeinsam dein Wort betrachten dürfen, dass wir uns dem unterstellen dürfen, dass wir lernen dürfen. Herr, es geht ja nicht nur darum, dass wir einfach irgendwas Neues erfahren wollen, dass wir unser Wissen anhäufen wollen, dass wir schlauer sein können gegenüber unseren Mitmenschen oder Mitchristen, wem auch immer gegenüber. Nein, Herr, darum geht's nicht. Wir wollen Stück für Stück dir näher kommen. Dazu brauchen wir es, dass du dich uns zeigst und dass du dich uns vorstellst. Du hast es getan in deinem Wort, in der Schrift. Und doch wolltest du es auch so, dass das ausgelegt werden muss, dass es gelehrt werden muss, dass es aufgezeigt werden muss. Es ist nicht alles selbsterklärend. Im Gegenteil, Herr, wenn wir so wie wir sind uns an dein Wort setzen und munter drauf losstudieren, dann kommen uns allerlei Gedanken und Einfälle und Dinge, die uns vielleicht passen oder wenige, und wir basteln uns unser eigenes Ding, wie es uns recht ist. Erst wenn dein Geist uns ergreift und wenn er durch dein Wort unsere Gewissen spricht, Herr, dann wird es zu deinem Wort. Und dann können wir es verstehen, dann wird es hell für uns, dein heiliges und dein gutes Wort. Deswegen wollen wir dich darum bitten, Herr, weil wir es nicht vermögen, weil wir das nicht irgendwie herbeizaubern können. Es ist allein eine Entscheidung von dir, dass du es tust, und wir bitten dich, tu es, erbarm dich über dein Volk und schenk du Nahrung, schenk du Freude, schenk du, dass wir auch in unserem Leben wissen, worum es geht, dass wir uns auf die wesentlichen Dinge fokussieren, dass wir ja nicht falsche Schwerpunkte legen, sodass unser Leben fruchtbar ist und für dich Ehre bringt. Amen.
Amen. Amen.
Dann wollen wir uns weiter mit unserem Thema befassen. Es ist jetzt, das vierte oder fünfte Mal, dass wir uns befassen mit der Frage Christ und Gesetz. Wie ist das Verhältnis? Wenn wir im Alten Testament lesen, Opferregelungen, da fällt es uns manchmal nicht so schwer, aber andere Sachen, ja. 2. Mose habe ich gerade aufgeschlagen, 21, 22, 23, 24, was auch immer, kommen uns all diese Fragen, sage ich mal. Ja. Stuhlservice kommt. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um, wie lesen wir das, hat es was mit uns zu tun, hat es nichts mit uns zu tun? Und da waren wir mitten da drin. Was war so von denen, die einigermaßen halbwegs regelmäßig da waren, was war so die Essenz, zu der wir bis jetzt gekommen sind? Frei vom Gesetz. Okay. Also von welchem Gesetz erstmal?
Vom gesamten
Gesetz. Dass wir wo finden, nochmal so ganz kurz.
Im NT,
okay, alles klar.
Im ganzen,
ja, aber vor allen Dingen natürlich im 2. und 5. Buch Mose, ja. Da ist das meiste drin enthalten. Das erste wird zwar auch von der, wenn man es einteilt, wird es auch zum ersten zum Gesetz gerechnet, aber im Wesentlichen finden wir das, was man als Gesetz versteht, und was, wenn Paulus über das Gesetz redet, finden wir in vielen Teilen, von 2., 3. und auch vor allem im 5. Buch Mose, im 4. Buch Mose dann wieder weniger, aber sag ich mal, da findet man sehr viel davon. Was heißt das, wenn wir frei sind von dem? Das bedeutet, es gibt so zwei verschiedene Ansätze. Ich sag mal so, die einen sagen, wir sind frei in dem Sinne, dass das Gesetz keinen Anspruch mehr als Maßstab für die Rechtfertigung sein kann. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir vor Gott stehen werden, ist das Gesetz nicht mehr das, was Gott an uns anlegt und fragt, ob unser Leben 100% damit übereinstimmt. Ja? Es ist nicht das, wodurch wir gerechtfertigt werden vor Gott. Es ist nicht mit dem Maßstab. Und da stimmen die allermeisten Christen, würde ich sagen, mit überein, ja? Dass das so ist. Aber was ist eben, und das ist die Frage, was ist eben mit dem Gesetz als eine Lebensregel, als eine verbindliche Richtlinie zum Leben? Das ist ja nochmal eine andere Frage, oder? Ich kann sagen, ich werde allein durch Glauben gerecht vor Gott, aber aus Glauben gerechtfertigt versuche ich jetzt Gott durch das Halten des Gesetzes zu gefallen und ihm Ehre zu bringen. Oder? Ja. Wie ist das? ist das für uns eine verbindliche Lebensregel als Christen oder nicht?
Zehn Gebote würde ich schon sagen.
Zehn Gebote würdest du schon sagen, okay. Dann, wir haben uns ausführlich damit beschäftigt und ich bin zu dem Schluss gekommen, nein. Das ist die Schwierigkeit, immer wenn man das nicht alles mitnimmt. Aber wir haben wirklich einen großen Segen. Der Christoph hat es aufgenommen und zur Verfügung gestellt. Nimmt es euch aus der Mail heraus. Mein Ziel ist immer noch, dass wir es auf der Homepage irgendwann einbinden. Betet dafür, dass wir das irgendwann schaffen. Um das nochmal darauf einzugehen und zu vertiefen. Aber ich behaupte nicht zuletzt, weil wir, wenn wir den Sabbat uns anschauen, das vierte Gebot, absolut an unsere Grenzen stoßen und das nicht halten können und die allerwenigsten, die selbst darauf pochen, das wirklich so halten, wie es im vierten Gebot geschrieben steht. Deswegen sage ich, komme ich zu dem Schluss, dass erstmal das Gesetz als Ganzes für uns als Christen nicht mehr gilt. Also es heißt nicht als verbindliche Lebensregel. Ich habe dann gesagt, wir haben es aufgebaut anhand von 1. Korinther 9, wir können es nochmal aufschlagen. 1. Korinther 9, da fasst Paulus das selber sehr prägnant zusammen. Vers 19. Die Hälfte von euch kennt es auswendig, darf dann mit geschlossenen Augen mit buchstabieren nachsprechen. Vers 19. 1. Korinther 9, Vers 19. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Zum Sklaven im Sinne von Diener. Ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin. Erste Aussage. Und er spricht vom Gesetz Moses. Obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Also in Bezug auf unsere Fragestellung, ja, da gibt es noch viel mehr Fragestellungen, aber in Bezug auf unsere Fragestellung, dem Gesetz ist Mose gestorben, unter dem steht Paulus nicht mehr, aber unter dem Gesetz Christi steht er, weil er nicht ohne Lebensrichtlinie vor Gott ist, weil er nicht ohne Gesetz vor Gott ist, in dem Sinne. Er ist nicht, dass er sagen kann, oh, worauf ich heute Lust habe, das ist jetzt meine Lebenshaltung. Ja? Und jeder definiert sich selber, wie er lebt vor Gott. Ja? Nein, er sagt, sondern ich bin unter dem Gesetz Christi. Also, heute.
An dieser Stelle, wo er sagt, ich sage euch aber, dass unzüchtige Kinder schämen genau. Und so weiter nicht das Reich werden.
Genau.
Das
zum Beispiel.
Ist ja schon eine sehr direkte, konkrete Aussage.
Genau.
Also, das heißt, wenn man sowas macht, ist man kein Christ oder wird man nicht gerettet?
Wenn man so einer ist, wenn man ein Götzendiener ist, von seinem dauernden Verhalten, von seinem Lebensstil, von seiner Einstellung her, wenn man ein Unzüchtiger ist, wenn man ein Götzendiener ist, einer, der vielleicht, sag ich mal, ein oberflächliches Bekenntnis hat oder irgendwas, aber in Wahrheit sein Herz anderem dient, hat keinen Anteil im Reich Gottes. Das ist sehr, sehr klar, die Aussage. Das bedeutet nicht, wenn ich einmal eine Sünde getan habe, fliege ich sofort raus aus dem Reich Gottes. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin einmal in Unzucht gefallen, zack, bin raus
Aber das heißt ja dann, dass quasi derjenige, der das ist, es schließt sich aus, dass der Jesus als seinen Herr bekennt. Wenn beides zusammen kann ja nicht sein. Also wenn jemand seinen Jesus als Herr bekennt, dann ist er gerettet. Das heißt, dann kann er nicht unzüchtig werden.
Wenn, also dann gibt es irgendwo eine Schnittmenge, die nicht... Nochmal was?
Es gibt ja zwei Aussagen. Es gibt die eine Aussage, ich werde aus Glauben gerettet. Ja. Nur aus Glauben. Haben wir ja eben auch bestätigt, das Gesetz ist nicht der Maßstab, der entscheidet, ob ich gerettet werde oder nicht. Mhm. Und dann gibt es die andere Aussage, dass eben die unzüchtigen Götzendiener, und ich weiß jetzt nicht, was da alles ist, dass die nicht erst
das
Reich Gottes nicht erben werden. Das heißt ja aber dann, wenn beide Aussagen wahr sind, kann ein richtiger Götzendiener nicht gleichzeitig an Jesus glauben.
Genau. Wir können entweder dem Mammon dienen oder dem Herrn. Ja, also eins von beiden. Ja, kannst nicht beides. Mhm. Ja. Du kannst zwar ein oberflächliches Bekenntnis haben, sag ich mal, so wie viele nachgerannt sind, so wie Judas ein Jünger von Jesus war, ja, gar ohne Frage. Und alle haben gedacht, oh, der ist dabei, gehört, ja. Jesus sagt, nein, war von Anfang an, hat die Schrift schon gesprochen, ja, dass er keinen Teil hatte. Ja. Und dann auf der anderen Seite, aber diejenigen, die er rettet, die heiligt er auch. Jeder, der, wie die Bibel sagt, erwählt ist, der von Gott vorherbestimmt ist, der zu seinem Volk gehört, der ist in der Heiligung des Geistes auserwählt. Niemals außerhalb von dem. Gott wird immer hergehen und ihn heiligen. Und ein Mittel, uns zu heiligen, ist zu sagen, ihr Lieben, seid nicht Mitteilhaber, so sagt Epheser 5, seid nicht Mitteilhaber von den Götzendienern, von all denen, die das sind, weil ihr wisst, so jemand wird das Reich Gottes nicht ererben. Also habt nicht Teil an den bösen Werken.
Aber er spricht ja zu Christen.
Ja, genau. Nee, ja. Und das ist eben, ich sag ja, es ist ein...
Und eine, das ist eigentlich unnötig, dass er das sagt.
Nein, es ist ja, überhaupt nicht.
Wenn einer wirklich Christ ist und vorher bestimmt und wenn du das alles sagst, dann wird er ja gar nicht da teilhaben.
Ein Mittel ist...
Wenn ich die Logik...
Nein, schau mal. Weil ich weiß, dass die das Reich Gottes nicht erben werden, mache ich mich mit ihnen nicht gleich.
Aber er fordert sie auf, dass sie das nicht machen.
Ja. Er fordert sie auf, dass sie nicht in diesen Sünden leben sollen, weil sie ja zu einem neuen Menschen gemacht worden sind, weil sie das nicht, weil sie dem nicht mehr entsprechen. Er sagt, 1. Petrus sagt er.
Ich nicht ganz.
Ja.
Aber
also,
nur weil ihr es gerade
habt. Naja, klar. Also ich sehe es so, dass Gott das eben benutzt und auch zu sagen, auch die ganzen Aufforderungen, am Glauben zu bleiben, festzuhalten, mitzuleiden, es ist immer ganz klar, es ist eine Aufforderung. Auf der anderen Seite, es sind beide Wahrheiten, die zusammenkommen, dass Gott einen heiligt und dass Gott einen voranträgt, aber ein Mittel ist zu sagen, lebe in der Heiligung, mache Fortschritte, gehe gewisse Dinge, gehe einen Weg. Ja. Also es kommt beide, aus meiner Sicht kommt beides zusammen.
Ja, ich denke auch, der Unterschied ist auch das, wie du am Sonntag gesagt hast, wegen der Ablenkung. Das geht so schnell, da kommt dein bester Freund und sagt, komm, anstatt dass du da zur Bibelstunde gehst, geh mal woanders hin. Ruckzuck.
Ja. Und es gilt zu kämpfen.
Wo es denn so hintenrum ist. Also nicht offensichtlich, aber... Doch.
Und ich sage es immer wieder neu, also wir können diese Verantwortlichkeit, die dabei ist und vom Menschen und die Sicherheit, auch dass Gott selber wirkt und dass er macht, wir können es nie 100% übereinlegen und völlig klären, wir können das nicht. Aber wir können beides tun, dass wir sagen, tu, mach und geh und such und arbeite und eifere und auf der anderen Seite sagen, aber wissen, dass von Gott alles kommt. Ja. Und dass er derjenige ist, der das wirkt, das Wollen, das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Also, ja. Okay. kurzer Umschweif. Es ist wichtig für mich aber zu verstehen, dass wir das Alte Testament, das Gesetz nicht loslösen von dem Kontext, in dem es gegeben wurde. In welchem Kontext wurde das gegeben? In Verbindung mit was?
Dass das Volk Israel vor kurzem aus seiner Sklavenschaft errettet wurde.
Ja, genau, Rettung von Gott, also im Kontext von dieser Rettung aus Ägypten. Was ist noch der?
Der Bund.
Mhm. Also, dass Gott einen Bund mit dem Volk geschlossen hat. Dieses Gesetz ist unmittelbarer Bestandteil von diesem Bund. Wir können das nicht einfach rauslösen, nicht rausholen. Das gehört zusammen. Okay? Das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass wir es verstehen. Mhm. Und bei diesem Bundesschluss, den wir ja im zweiten Buch Mose haben, wo wir eigentlich auch sind momentan, dieser Bundesschluss, da gab es verschiedene Elemente, die bei diesem Bundesschluss eigentlich Teil waren, sage ich mal. Zunächst haben wir...
Obwohl ich selbst unter dem Gesetz bin, und dann sagt er ja, sondern unter dem Gesetz Christi, und ich dachte du.
Genau, da kommen wir jetzt drauf. Also wir kommen jetzt gleich drauf, das ist der Anlauf, den wir jetzt dahin nehmen. Der Bundesschluss, da gab es unterschiedliche Elemente. Welche Elemente seht ihr von Kapitel 19 ist eigentlich die Einleitung, dann Kapitel 20, 21, 22, 23, 24. Ja. Ist jetzt viel, gell? Aber man kann das ein bisschen einteilen. Was würdet ihr sagen?
Am Anfang sind ja erstmal die 10 Gebote so das Grundlegende, dieses Zusammenleben Mensch, Gott und...
10 Gebote, also Teil des Gesetzes, ja. Gebot, ja. Was noch?
Und danach sind dann eher so die Rechtsbestimmungen im Volk selber, also wie die miteinander untereinander umgehen.
Genau, Zivilgesetz würden dann manche sagen, also kann man auch sagen, also ein Teil des Gesetzes, erstes, also Gesetz bis jetzt eigentlich, bis dahin, bis wohin gehen diese Gesetzesbestimmungen, sage ich mal, gehen eigentlich bis
Ende 23.
Ne? Bis Ende 23, ja. Lasst uns mal lesen ab Kapitel 24. 24, Vers 1. Vielleicht grenzen wir es mal darauf ein, welche Bestandteile hier es jetzt bei dem Bundesschluss gibt. Und der Herr sprach zu Mose: Steig zum Herrn herauf, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels, und betet an von Ferne. Aber Mose allein soll zum Herrn herantreten, sie aber dürfen nicht herantreten, und das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen. Darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte: Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Am nächsten Morgen, aber jetzt würde ich sagen, so das erste wichtige Element, was jetzt stattfindet. Am nächsten Morgen aber machte er sich früh auf und errichtete einen Altar unten am Berg und 12 Denksteine nach den 12 Stämmen Israels. Dann sandte er junge Männer aus den Söhnen Israel hin, die brachten Brandopfer dar und schlachteten Stiere als Heilsopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen, die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Sehr gut. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte: Siehe, das Blut des Bundes, den der Herr auf alle diese Worte mit euch geschlossen hat. Also in dem ersten Abschnitt hier, sag ich mal, ab Vers 5, so vor allen Dingen, was ist so ein ganz wesentliches Element bei dem Bundesschluss?
Blut,
okay. Opfer, das Opfer wird gebracht und das Blut wird auf das Volk gesprengt. Ich weiß nicht, ob jeder einen Tropfen abbekommen hat, aber es ist eine symbolische Handlung, die das Volk auf diesen Bund verpflichtet. Also wir sehen, Opfer, Blut spielt gleich hier eine sehr wichtige Rolle. Zweites Element, ab Vers 9. Da stiegen Mose, Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf und sie sahen den Gott Israels. Eine große Fragezeichen. Ich finde allein der Vers 10, der gibt schon ein bisschen wieder mehr Klarheit. Und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Unter seinen Füßen. Gott selber wird gar nicht beschrieben, aber unter seinen Füßen war es allein schon herrlich. Ja? Also wir merken hier, hat Gott ihnen etwas, ein gewisses Maß seiner Herrlichkeit sehen lassen, aber natürlich nicht in seiner vollen Herrlichkeit. Wenn wir da die ganze Schrift sehen, 1. Timotheus 6, niemals hat eben ein Mensch Gott gesehen. Ja. Also und dann, was heißt es weiter? Gegen die Edlen der Söhne Israel aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Interessant, gell? Aßen und tranken.
Schauten. Das ist immer so ein Zeichen, glaube ich, dass es jemandem gut geht, oder? Das ist ja in letzter Zeit auch oft gelesen.
Ja, ja.
Er ging nach Hause und aß und trank, also irgendwie ist alles in Ordnung.
Ja, also Essen und Trinken ist auf jeden Fall ein Ausdruck von Segen. Es war damals bei weitem nicht so selbstverständlich wie heute. Einfach immer was auftischt, genießt man es und dann hat man mal was da, was einem leider nicht so schmeckt. Gab es damals nicht so. Ah, okay. Gut, da denkt jemand fleißig mit. Sehr gut. Da kommen wir gleich drauf, ja. Sehr gut, finde ich gut. Und dann heißt es weiter im Vers 12, und der Herr sprach zu Mose, steig zu mir herauf auf den Berg und sei dort, damit ich dir die steinen Tafeln, das Gesetz und die Gebote gebe, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Also Mose geht auf den Berg und das Gesetz wird nochmal fixiert, nochmal aufgeschrieben und dann wird es dem Volk gegeben. Also die drei Bestandteile würde ich mal hier sagen. Erster Bestandteil Opfer und Blut. Zweiter Bestandteil, sie essen. Der dritte Bestandteil, das Gesetz, Gebote, Bestimmungen. Jetzt, das ist der alte Bund. Frage, wann wurde der neue Bund eingesetzt? Ging dir eine Stelle? Graben. Der Bund aus Hesekiel, der in Hesekiel prophezeit wurde, der dort vorausgesagt wurde, wann wurde der eingesetzt?
Pfingst Jesus
gestorben. Beim
Herrn. Ah, also da würde ich. Das ist gute Spur.
Das Blut des neuen Bundes.
Ah, okay. Lukas Kapitel 22. Lukas 22. Da heißt es. Vers 20, Lukas 22, 20. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Okay, also nicht ein neuer Bund, sondern der neue Bund. Also, es ist ein bestimmter, um den es geht. Also, wir sehen, was hier passiert ist, Jesus sagt: Das, was jetzt hier passiert, ich setze jetzt den neuen Bund ein.
Ja, das für euch vergossen wird. Also, ich denke, das ist auch eine Vorankündigung nochmal. Oder? Das
Blut letztendlich sieht man das ein Stück weit.
Ja, in die Zukunft. Wird. Also, ich persönlich denke nicht, dass es beim Abendmahl passiert ist, sondern das ist wieder nochmal eine Erklärung für das, was am Kreuz passiert ist. Das ist klar, der neue
natürlich Bund. Natürlich wird die Sühne, das alles, sag ich mal, wird am Kreuz gewirkt. Aber das Ganze wird natürlich als eins gesehen. Wie damals, als es verschiedene Rituale der Einsetzung gab, versteht ihr, hier wird jetzt in diesen Tagen, in dieser kurzen Zeitspanne, eigentlich am nächsten Tag, oder das ist ja der Abend davor schon, ja? Also zeitlich sehr, sehr eng. Jetzt ist die Zeit, der neue Bund wird eingesetzt. Ja? Und das, ich sehe das als Ganzes, ja, mit Tod, mit Auferstehung, das gehört alles zusammen. Was passiert davor? Was machen sie zusammen? Essen und trinken.
Und danach Lieder singen.
Und danach singen sie auch Lieder, ja. Aber wir sehen hier diese Parallele, ja. Die essen damals dort am Berg, die essen hier. Essen und trinken. Was ist weiter, was hier beschrieben wird? Er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen, sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.
Was? Blut haben wir auch.
Blut, Opfer. Ist das gleiche wiederum wie in Exodus. Opfer wurden dargebracht, Blut wurde besprengt auf das Volk. Jesus nimmt jetzt nicht den Wein und besprengt ihn, aber wir verstehen, ja, das Opfer wird jetzt hier gebracht. 1. Petrus sagt, Kapitel 1, Vers 2, dass wir auserwählt sind zur Besprengung mit dem Blut Christi. Ja. Also das ist natürlich, dass wir nicht wortwörtlich mit dem Blut besprengt worden sind, aber wir sind gereinigt worden durch sein Blut. Und das ist hier, wo das eingesetzt wird, wo das unmittelbar eigentlich bevorsteht. Was ist mit dem dritten Bestandteil? Was war der dritte Bestandteil in 2. Mose 24?
Gebot.
Gebote. Okay. Was ist Gebot? Jesus ein Gebot gegeben?
Neues Gebot gegeben.
Ah, Johannes. Johannes Kapitel 13.
Dann sagt er ein neues.
Genau, eben. Ja, interessant. Wollen wir gleich ein bisschen näher betrachten. Da heißt es so, Kapitel 13, Vers 31, als nun Jesus hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Ja, denkt ihr, was komische Art und Weise zu reden, ne? Aber es spricht von der Vollendung seines Werkes. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen, wie ich den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich jetzt auch euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Also wir sehen, an dieser entscheidenden Szene sagt Jesus, ich setze den Bund ein und ich gebe euch ein neues Gebot. Was ist das neue Gebot?
Einander lieben.
Dass wir einander lieben. Interessant, haben wir noch nie gehört, gell? Zum ersten Mal taucht das hier in der Bibel auf. Es ist interessant, oder? Warum? Warum spricht er hier von einem neuen Gebot? Und übrigens, wenn wir noch mal ein bisschen weiterblättern in Kapitel 15, Vers 12, sagt er das noch mal. Nicht, dass ihr denkt, das ist das Einzige. Sagt er, Vers 12, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und dann sagt er noch viele weitere Dinge dazu, aber was sagt er? Dies ist mein Gebot. Das ist meine Lebensrichtlinie für euch. Das ist das Gebot des neuen Bundes, dass ihr einander liebt. Ich glaube, es ist nichts anderes als das Gesetz Christi ist.
Und was ist mit den ganz anderen? Der hat ja so vieles geboten. Und, ne? Was
ja, ist mit absolut. Ein Stück für Stück, wir arbeiten des Wortes. Galater, Kapitel 6. Da taucht nämlich das Wort auch nochmal auf, das Gesetz Christi. Kapitel 6, Vers 1. Da heißt es, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib Acht auf dich selbst, dass nicht auch du versucht wirst. Und jetzt eine Ermutigung von Paulus, auch in diesem Kontext, also es geht aber natürlich auch über diese spezielle Situation hinaus. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Ja. Wir merken, was bedeutet es, einer des anderen Lasten tragen?
liebt euch, so wie ich euch geliebt habe.
Ja, das ist sehr, sehr ähnlich, oder? Das ist schon ein bisschen spezieller, sage ich mal, dass wir einander die Lasten tragen sollen. Das heißt, dass wir unterstützen sollen, dass wir einander dienen sollen, dass wir einander tragen sollen in schweren Zeiten. Er sagt, wenn ihr das tut, dann werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen.
Er sagt auch auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot, sagt er das ja auch. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst.
Genau. Das ist auch etwas, ich denke, wir. Nochmal die Frage: Ist es ein komplett neues Gebot? Die Frage, die Bibelstelle beantwortet es eigentlich schon, oder?
Ist eigentlich nichts Neues.
Wenn
es darauf reduziert wird, das ist ja neu.
Okay.
Ich sage, wenn ihr das tut, haltet ihr das Gesetz. Mhm. Damit sagt er es doch auch in der Stelle.
Okay. Mhm. Also, ich denke, es gibt drei Aspekte, warum wir sagen können, dass das Gebot neu ist. Weil eigentlich, wenn du Levitikus aufschlägst, du sollst, Kapitel 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Steht ganz klar drin. Was ist neu an dem Gebot? Oder habt ihr Gedanken, warum, in welchem Sinne kann man sagen, dass es neu ist? Also du hast gesagt, dadurch, dass es reduziert wird auf dieses Gebot. Es geht in eine gewisse Richtung, wo ich sagen würde, ja, das ein Stück weit kann man es vielleicht so sehen. Was würdet ihr noch sagen? Oder wie kann man es ein bisschen fassen? Habt ihr eine Idee?
Eine Idee vielleicht im Johannes, wo wir gerade gelesen haben. Mhm. Da erklärt Jesus dieses Gebot sofort mit der Erklärung, niemand hat größere Liebe als derjenige, der sein Leben für seine Freunde hergibt. Mhm. Und er ist jetzt im Begriff, das zu demonstrieren.
Mhm.
Und so in der Form, wie es Jesus gemacht hat, hat es das noch nie gegeben vorher.
Absolut. Also, und das ist das Interessante, oder? Was sagt er hier? Er sagt nicht, ich meine, das ist richtig. An anderer Stelle in Matthäus 22 sagt er, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber an dieser Stelle sagt das nicht, interessanterweise. Mit was vergleicht das hier?
Mit sich selbst.
Wie ich euch geliebt habe.
Also gibt er sich als Beispiel,
genau,
als Richtlinie.
Mhm. Also deswegen können wir sagen, von der Dimension her, mhm, ist es auf einmal neu und gewinnt es eine ganz neue Gewichtung, sag ich mal, oder ein neues. Du stößt vor einen neuen Raum. Warum? Weil eine dermaßen große Liebe, wie Christus sie gezeigt hat, hat die Welt bis hierher noch nie gesehen. Mhm. Er sagt, das ist mein neues Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Also, ist das leicht? Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber das ist unsere, versteht ihr, das ist unser Hirtenstab. Das ist unsere Leitplanke. Wow. Also ist es neu in dem Sinne, dass wir von dem, was Christus in Relation stellt, es in eine völlig neue Dimension hervorstößt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich selber ein geringes Bild von mir habe und mich verachte in einem gewissen Sinne, dann kann ich es beim nächsten auch machen, oder? Jetzt blöd gesagt, ja. Das ist so auch nicht gemeint, das Gesetz, das ist ganz klar. Wir wissen genau, wie es gemeint ist, gell? Aber zu lieben, wie Christus uns geliebt hat, es gibt keine größere Liebe. In welchem Sinne? Es ist noch neu. Ich würde sagen, es ist neu. Es ist ein neues Gebot, weil es das Gebot ist, das zusammen mit dem neuen Bund kommt. Es ist ein neuer Bund und es kommt ein neues Gebot. Also in dem Sinne ist es neu. Es ist zwar vom Inhalt nicht neu, aber es ist neu, weil es mit dem neuen Bund in Verbindung steht, weil es zusammengehört mit dem neuen Bund. Der neue Bund ist in Christus, in seinem Blut. Das neue Gebot, es ist deswegen neu, weil es dazugehört zu diesem Bund. Und in einem dritten Sinne ist es neu, will ich 1. Johannes mit euch dazu aufschlagen. Das beschreibt das eigentlich gar nicht so schlecht. 1. Johannes, Kapitel 2. Und der erste Johannesbrief dreht sich um welches Thema vielfach? Bruderliebe. Also Liebe allgemein, aber mit einem gewissen Schwerpunkt, würde ich sagen, auch mit der Bruderliebe. Schau mal, Kapitel 2, Vers 7. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch. Interessant, gell? Das ist typisch Johannes. Typisch. Nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Jetzt kann man natürlich das auf doppeltem Sinne verstehen, nämlich in dem Sinne, dass sie das Gebot hatten, seit sie zum Glauben gekommen sind, seit sie vor diesem Gebot Christi gehört haben das erste Mal. Das könnte man natürlich so beschränken. Oder man kann aber auch sagen, nee, das ist das, was ihr schon immer gehört habt, nämlich wenn sie auch Juden gewesen sind, von Kindesbeinen an eigentlich. Kann man auf zweierlei Art und Weise verstehen, aber ist nicht ganz so entscheidend. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Aber was sagt ihr jetzt über das Gebot? Jetzt ist Vers 7 und Vers 8. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Das, was wahr ist in ihm und in euch. Weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Inwiefern ist das Gebot wahr in Jesus? Oder in Gott? Weil dieses Gebot in Gott drin ist, weil er uns liebt.
Und er hat es uns gezeigt.
Hat es bewiesen. Aber was ist der Unterschied? Und was, inwiefern ist es dann ein neues Gebot? Es ist nicht nur wahr in ihm, sondern in wem ist es auch wahr? Was steht nicht? Was steht hier? Das Wahr ist in ihm und
in euch.
In euch. Was verheißt der neue Bund nochmal?
Neues Herz.
Das neues Herz. Und was wird auf diesem neuen Herz sein? Gottes Gesetz geschrieben. Und damit bin ich der Meinung, es ist nicht das alte testamentliche Gesetz von Mose gemeint. Es ist das Gesetz Christi gemeint. Ja? Also damit ist das in erster Linie eben dieses Gesetz der Bruderliebe gemeint. Und der Unterschied ist, vom alten Bund her kam der Anspruch an das Volk, oder? Was war das Problem beim Volk? Es war fleischlich. Und da war ein fleischliches, ein steinernes Herz. Und es wurde gesagt, tu, mach, halte dich daran, es wird Gericht kommen. Es wurde die ganze Zeit von außen gesprochen, 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 gesprochen. Wie lang? Über das ganze alte Testament hinweg. Von der Zeit, wo es gegeben wurde, bis an diesen Punkt. Zu einem Großteil des Volkes, will ich so sagen. Ja? Zu einem Großteil. Was ist der Unterschied, da wo der neue Bund stattfindet? Das Gebot wird nicht nur von außen herangetragen und mein Herz sagt aber eigentlich, nein, ich will meinen Bruder hassen. Oder ich, versteht ihr, ich will ihn jetzt nicht lieben. Ich will es nicht. Was die ganze Argumentation, die Johannes in seinem Brief macht, ist welche? Wer seinen Bruder nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Ja? Er sagt, derjenige, der immer noch so so in diesem Hass drin ist, der so in diesem Alten drin ist, der nicht erneuert worden ist, dem dieses Herz nicht aufs Gesetz geschrieben ist, der ist noch in der Finsternis. Und er betrügt sich selbst, wenn er meint, ja, ich bin halt irgendwie mit dabei, gehe immer artig in Gottesdienst, spreche Gebete, ich habe vielleicht sogar einen Dienst, was auch immer. Wenn da nicht eine Wiedergeburt passiert ist, wenn nicht etwas Neues passiert ist, nicht in der Vollendung, nicht, dass wir schon alles erreicht haben, nicht, dass wir nie mehr fehlen oder irgendwas, aber dass da ein neues Verlangen da ist, dann sagt er, dann seid ihr noch dann in der Finsternis.
Das steht ja auch hier, die Finsternis vergeht und das Neue leuchtet schon. Also das ist ja so ein Übergang. Das ist ja nicht schwarz-weiß.
Ja.
Das ist ja immer wichtig, finde ich, für mich, um nicht zu denken, ich bin ja doch nicht Christ, weil halt so viel im Magen ist. Ja.
Das ist so, ja. Aber es schmerzt uns, oder? Mhm. Es schmerzt uns, wenn wir merken, wie viel Sünde da ist im Leben, oder? Da, wo wir, wie David, von Gott überführt werden und es schmerzt und wehtut und wir uns nicht wie Saul selbst verteidigen und sagen, aber ehre mich doch vor dem Volk. Ich weiß schon, es war nicht so ganz gut, aber bitte.
Letztendlich, dadurch erkennst du ja dann auch, dass Veränderung stattfindet.
Ja.
Weil sonst,
ja.
Wenn dich das kalt lässt, ist es dann halt vergeblich.
Ja. Ja. Also, hier, in dem Sinne ist es auch ein neues Gebot, weil es nicht mehr einfach irgendetwas von außen kommt, sondern es ist auf unserem Herzen geschrieben. Deswegen, wenn wir merken, dass keine Bruderliebe da ist in unserem Herzen, dass uns die Geschwister egal sind, dann müssen wir sagen, Herr, entweder habe ich dann deswegen oder deines Geistes komplett zurückgedrängt in meinem Leben. Oder ich habe es tatsächlich noch gar nicht verstanden. Deswegen ist es wichtig, wenn wir als Gemeinde uns treffen, wenn wir Gemeinschaft pflegen, ist es wichtig. Absolut. Absolut. Es ist interessant zu sehen, dass da aber auch eine ganz klare, in diesem Punkt, eine klare Verbindung ist auch zwischen dem Alten und Neuen Testament. Die ganzen Gebote und die ganzen Gesetze, die da waren im Alten Testament, das Hauptsächliche, worum es eigentlich von Anfang an ging, war was? Genau dasselbe, wie Jesus wird gefragt, oder? Können wir nochmal aufschlagen. Jesus fasst es zusammen für uns. Matthäus 22. Vers 34. Als die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei, jetzt hört dieses Urteil von Jesus, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Was bedeutet das?
Dass alle weiteren Gesetze Ausdetaillierungen sind.
Das, so kann man das sagen. Wenn du nimmst, das, wir haben irgendwas aufhängen. Ja, das ganze Gesetz hier, du nimmst einen Nagel und haust es da rein. So, dieses ganze Gesetz hängt woran? An diesem einen Nagel. Wenn du den wegnimmst, wenn du die Liebe zu Gott und den Nächsten wegnimmst, zack, dann fällt alles andere runter, dann kannst du alles andere vergessen. Das war im Alten Testament bereits so. Deswegen sehen wir da eine gewisse Parallele. Das andere, was Gott gibt, das waren Ausformulierungen, verbindliche Ausformulierungen für ein Volk, für Israel, unter diesem alten Bund. Ja? Was übrigens bis heute hin die Funktion hat, auch Menschen außerhalb davon von ihrer Schuldhaftigkeit zu überführen. Nochmal erinnere ich 1. Timotheus 1, heißt es, indem er dies zuerst weiß, dass das Gesetz nicht für einen Gerechten bestimmt ist, sondern für Gottlose, zählt er alle auf, Götzendiener, Habsüchtige, alles Mögliche wird dann aufgezählt. Also sprich für Menschen, die diese Vergebung nicht kennen. Deswegen, wir sehen da eine gewisse Verbindung da, aber die Ausformulierungen im Alten Testament sind anders als die Ausformulierungen im Neuen Testament für ein neues Volk unter einem neuen Bund, das über die Grenzen Israels weit hinausgeht, über die ganze Erde sich erstreckt. Okay? Und diese Ausformulierung, das finden wir von Matthäus 1 bis Offenbarung 22. In ganz, ganz unterschiedlichen Punkten, wo uns ein bisschen näher gebracht wird, was das bedeutet, für uns als Menschen unter dem neuen Bund, die wir Christus glauben, die wir durch die Gnade gerechtfertigt sind, wie wir leben. Was unsere Lebensrichtlinie, was unsere Guideline ist und das, was als Überschrift darüber steht. Das ist Gott zu lieben von ganzem Herzen und zunächst für sich selbst. Das ist wie ich das sehe, ist die Zusammenfassung von dem, finden wir in dem, was als Gesetz Christi beschrieben wird, was als sein Gebot beschrieben wird. Aber es hat natürlich viele weitere Dinge, die da mit enthalten sind. Was uns alles beschrieben wird, in den Lehrbriefen, in dem, was Jesus sagt, was für uns gut und was für uns richtig ist. Und das Interessante ist, zum Teil ist es deckungsgleich mit dem, was im Alten Testament geschrieben steht. Können wir das Alte Testament in genau diesem Sinne hernehmen und auch sagen, steht da geschrieben, wichtiger ist, dass es hier geschrieben steht und dadurch bestätigt und gefestigt ist. Auf der anderen Seite gibt es aber Dinge, die anders sind.
Und welche, die gar nicht erwähnt werden.
Richtig, ja. Und da ist das Entscheidende, und ich denke, wir werden uns ein oder zweimal noch ein bisschen Zeit nehmen, das noch ein bisschen näher aufzugraben, noch ein bisschen näher dann anzuschauen, welche Rolle, wie wir konkret jetzt auch dann mit dem alten testamentlichen Gesetz umgehen. Ja. Weil es ist nicht wertlos für uns geworden. Es ist nicht bedeutungslos geworden. Nur, dass wir nicht unter dieser, dass es für uns nicht die verbindliche Lebensregel ist, zumindest sage ich mal, nicht da, wo das Neue Testament ganz klar das bestätigt und festigt. Nicht in dem Sinne, aber es ist trotzdem Teil von Gottes Wort und genauso wichtig für uns. Auch, versteht ihr, sind die Opfer wichtig für uns oder nicht? Im Alten Testament. Ich meine, ich brauche sie nicht mehr. Sind sie aber trotzdem wichtig? Ja, natürlich. Also ich meine nicht die Opfer an sich, sondern dass wir es als Teil von Gottes Wort haben. Natürlich. Weil sie ganz viel darüber sprechen, von Christus und von dem Werk, was er tun wird. Und es im Voraus verkündigen. Und uns viele, zum Teil sogar, Dinge besser verstehen lassen, die im Neuen Testament nicht extrem ausführlich breit dargestellt sind für uns. Aber die wir durch manche Bilder im Alten Testament besser verstehen können. Ja? Also deswegen braucht ihr eure Bibel nicht ausschneiden. Also das gehört alles zusammen.
Weil das ist ja das Wichtige für uns als Christen.
Definitiv.
Dass wir, wenn ich jetzt 1. Johannes 5 oder so, ja,
ja.
Dass wir wissen, was die Gebote ja. von Gott trotzdem ja. im Detail sind. Weil ja. wir müssen ja wissen als ja. Christen, was ist Sünde und was nicht.
Ja, Sünde. Genau. Und da ist das Erste, was uns da leitet, ist das Neue Testament.
Ja.
Genau. Und vom Alten Testament her, da müssen wir, denke ich, das, was Galater 5 geschrieben steht, dass wir im Geist wandeln sollen und durch den Geist lernen sollen, zu beurteilen. Und durch den Geist weise werden. Und das ist auch übrigens das Wichtige und das ein Stück weit auch der Unterschied. Wir gehen an das Neue Testament, obwohl wir uns vom Neuen Testament her prägen lassen, gehen wir nicht an das Neue Testament heran und sagen, jetzt werden wir durchschauen von Matthäus 1 bis Offenbarung 22 und dann werden wir eine komplette Liste erstellen von einer neuen Lebensregel. Und dann werden wir wieder die Lücken suchen. Wo kann man durchschlüpfen? Versteht ihr, was ich meine? Das ist es nicht. Es ist es nicht, sondern es ist vielmehr, dass unser Herz von Gott mehr und mehr so umgestaltet wird, dass es sich freut, in Gottes Wegen zu wandeln, dass es sich über die Gerechtigkeit freut, die zu tun. Und wir finden, die Bibel ist, oder das Neue Testament ist so ein Hirte, ist so ein Stab, der uns leitet, der uns erzieht, der uns führt. Ich sage, der Wandel im Geist, was ist das Schwert des Geistes? Es ist sein Wort. Es ist ein Hauptbestandteil, wodurch er uns lehrt und prägt. Es ist nicht so, ja, ich bin durch den Geist geleitet, ja, und du kannst mir jetzt nichts mehr sagen. Ja, so beliebe ich dann halt, ja. Mir sagt der Geist das und mir sagt der Geist das. Nein, er hat uns sein Wort gegeben. Und das ist das Alleroffenkundigste und das Allererste, wonach wir gehen und wonach wir uns leiten lassen. Ja? Aber in vielen Dingen haben wir keine ausformulierten Gebote für den Alltag, oder? Habt ihr für jede eure Situation?
Nein, aber es gibt schon welche.
Ja, natürlich, es gibt viele. Es gibt viele. Aber wir haben nicht für jede Situation, oder?
Nee.
Haben wir nicht? Was ist der Unterschied? Im Alten Testament hat der Jude dann gesagt, ah ja, darüber steht ja nichts im Gesetz geschrieben, dann kann ich es machen, kann ich einfach so, wie ich Lust habe.
Oder erst zu seinem Lehrer oder Rabbi. Oder
zu seinem Rabbi, und die haben es dann eben ausformuliert, ja, und die haben sich die Mühe gemacht und haben dann es erweitert, ja, und dann hast du so einen Berg auf dir liegen am Ende. Ja. Und der Unterschied ist zum Neuen Testament, dass Gott uns durch seinen Geist, es ist wie bei einem Kind, dem du am Anfang, so spricht Galater 3, als wir unter dem Gesetz waren, waren wir Unmündige, ja, unter einem Erzieher, unter einem Lehrer, ja, und da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Regeln. Nathanael morgens aufstehen, Zähne putzen, Schuhe anziehen, essen, Rucksack packen, auf geht's in Kindi. Muss ich alles mehrfach wiederholen. Wenn er irgendwann 20 Jahre alt ist, werde ich ihn nicht mehr wecken, werde ich ihm nicht mehr die Schuhe binden.
Nee, das mache ich sowieso nicht. Zähne mehr.
Hoffentlich nicht. Ja? Das Ziel ist, dass er reif wird und dass er mündig wird. Versteht ihr? Genau dasselbe ist das Ziel, dass wir mündig werden, dass wir reif, dass wir weise werden, dass wir nicht für jede Lebenssituation eine genau ausformulierte Regel brauchen, damit wir wissen, was der Wille Gottes ist, ja, sondern dass wir dadurch, das ist, sagt das Neue Testament ganz, ganz häufig, ich glaube, wir müssen uns das Zeit nehmen, das anzugucken, Römer 12, Vers 1, Philipper 1, ganz häufig, wir sollen Gott erkennen, wir sollen sein Wesen verstehen, damit wir prüfen, was sein Wille ist.
Ich fand schon ganz eine Frage, ich meine, das sprengt das Ganze und kann wahrscheinlich nicht drauf eingehen, aber wenn man jetzt, ich habe häufiger das Problem, dass ich entweder vor Christen sogar oder auch vor Nicht-Christen halt Homosexualität irgendwo erklären muss, warum ist das nicht in Ordnung. Und wenn ich jetzt komme mit dem Gebot, ihr sollt einander lieben, ihr sollt Gott lieben, wie dich selbst, und daraus das jetzt abzuleiten, das sehe ich keine Möglichkeit. Und Jesus hat nichts darüber gesagt, direkt.
Aber es gibt schon Stellen.
Ja, genau. Natürlich, ich weiß es. Aber dann gibt es natürlich, da kann man dann auch natürlich einen anderen Standpunkt haben, aber wenn die Leute dann sagen, ja, das ist halt Paulus' Meinung, dann ist es schwierig. Mhm. Aber jetzt unabhängig davon, ob jetzt jemand die ganze Bibel als Schrift Gottes ansieht oder nicht, diesen Bogen zu machen von Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Liebe Gott und dann zu sagen, Homosexualität ist nicht in Ordnung, da habe ich keine Chance.
Das müssen wir eben lernen. Für mich ist es aber überhaupt gar nicht, nämlich es bedeutet, Gott hat eine Ordnung gegeben. Gott hat diese Welt nach gewissen Muster, nach gewissen Prinzipien geschaffen. Und Jesus sagt, am Anfang war es nicht so, sondern er hat sie geschaffen als Mann und als Frau, sie zusammengetan und hat sie gesegnet und sie sollen ein Fleisch sein. Okay.
Ja, daraus könnte man was ableiten.
Ja. Und Gott gibt gewisse Ordnungen, gerade was Familie anbelangt, aber auch zum Beispiel der Staat ist auch eine gewisse Ordnung, die Gott aufgerichtet hat, sehen wir im Neuen Testament. Ein Ausdruck unserer Liebe Gott gegenüber ist, dass wir uns gegen diese Ordnungen nicht auflehnen, sondern dass wir sagen, dass wir Gott vertrauen, dass er die Weisheit hat, zu beurteilen, was gute Strukturen für die Gesellschaft sind und was nicht. Was die Gesellschaft langfristig oder was langfristig förderlich ist für uns, sage ich mal, als Menschheit und was nicht. Was langfristig zerstört, was langfristig baut.
Die Liebe auch zu dem Nächsten, die wird ja nicht damit bewiesen, dass man alles gut findet, was der macht oder toleriert, sondern dass wir ihm die Wahrheit weitergeben. Also so sehe ich das oft.
Ja.
Auch wenn die Welt sagt, das ist jetzt lieblos oder sowas, ja, das heißt ja nicht, dass es keine echte Liebe ist, weil die echte Liebe ist ja die Wahrheit. Mhm. Und das ist schwierig zu erklären. Ja, dann so jemand vielleicht. Aber für uns müsste es klar sein.
Du hast gesagt, das ist klar, dass Gott so die Ordnung geschaffen hat. Das sehe ich ja auch so. Ja. Ich habe da auch kein Problem damit, das zu erkennen. Aber jemanden das zu erklären, der eben nicht die gleiche Basis hat.
Aber vor allem, wie du vorher gesagt hast, wenn er so abwertend schon über Paulus redet, dann weiß ich schon, dann wird's schwer oder fast vergeblich, menschlich betrachtet zumindest. weil das ist eine Art und Weise, ganz ehrlich.
Wieso? Was ist denn daran schwer? Hm? Weil letztendlich kannst du es ja beweisen.
Ja.
Woraus entsteht ein Baby? Mann und Frau.
Ja.
Wie tut sich das Ganze denn fortpflanzen?
Natürlich, die ganze. Ich meine.
Anders geht es nicht. Also ist die Ordnung da. Ja.
Ich meine, wenn man ein bisschen logisch drüber nachdenkt, ist es eigentlich.
Das,
ich sage, jedes Kind, das Puzzle spielen kann, das kommt eigentlich da drauf. Aber okay. Okay. Das ist wurscht. Für uns ist, ich sag das, wer hat denn das geschrieben? Hat Jesus dieses Evangelium geschrieben? Nein, wer hat's geschrieben? Matthäus hat's geschrieben. Durch den Heiligen Geist hat er eine Auswahl getroffen von allem, versteht ihr? Auch da war ein Schreiber im Werk, dann können wir sagen, oh, das ist ja nur Matthäus.
Ja, dann glaubt man nicht, dass die Bibel ein fehlbares Wort ist, und dann wird es schwierig, mit der Bibel jemanden zu überzeugen.
Ja.
Das geht nicht.
Eben. Und Paulus eifert sehr, sehr stark dafür und sagt, das ist nicht etwas, was ich gelernt habe, vielleicht bei jemand anders und habe schon meine eigenen Ideen mit da reingestreut. Nein, das ist das Evangelium, was ich selber von Gott, von Jesus empfangen habe. Galater 1 könnt ihr lesen. Paulus, jeden Brief, den er anfängt, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen. Also das ist ein neues Thema. Aber deswegen bin ich auch übrigens überhaupt kein Fan. Da gibt es so Bibeln, wo alle Worte von Jesus in roter Schrift sind. Bin ich überhaupt kein Freund. Das ist alles Gottes Wort. Und da werden wir keine Abstriche und nicht unterscheiden. Das war eine wörtliche Aussage oder das hat er durch seine Apostel gesagt. Völlig egal. So, ich glaube, wir müssen nächstes Mal zumindest nochmal ein bisschen eine Runde drehen, damit es uns vielleicht sacken, damit es ein Stück weit sacken darf, damit wir
Katalog aufstellen können.
Das machen wir übernächstes Mal.
Erstmal eins, dann zwei.
Genau. Ich hoffe, dass es euch hilft, das alles einzuordnen, das Gesamtbild zu sehen. Für mich ist es immer sehr wichtig, dass wir nicht nur so auf ein Ding gucken, sondern dass wir das als Ganzes sehen können, weil dann wird es klarer. Und dann können wir anfangen, das einzuordnen. Und das wollen wir mitnehmen, genauso wie Mose ein Gesetz gebracht hat, dem Volk. Genauso hat Christus ein Gesetz gebracht. Genauso wie es einen ersten Adam gab es einen zweiten, so wie es einen ersten Priester gab, einen zweiten, wie es einen ersten König gab in David, ersten Anführungszeichen, aber ein Vorbild, und dann gab es einen zweiten, genauso ein Gesetzgeber, einen ersten und einen zweiten. Und der zweite übertrifft zweit. So, Entschuldigung. Vater, wir wollen einfach dafür danken und dafür preisen, dass wir heute hier sein dürfen und dass wir heute unter diesem neuen Bund sein dürfen und dass wir so wunderbar reich gesegnet sind von dir, Herr, mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Danke dir dafür, dass wir, obwohl noch so viel mangelhaft ist in unserem Leben und obwohl wir so oft noch Buße tun müssen, wir doch ein anderes Verlangen auch ins Herz gelegt bekommen haben, wie wir doch unser Herz bewegt worden ist von Jesus und dieses Evangelium eingeschlagen ist in unserem Leben. Danke dir von ganzem Herzen dafür. Wir wollen dich darum bitten, Herr, dass das, was dir so auf dem Herzen gewesen ist, von Anfang an eigentlich, bis ins Neue Testament hinein, diese Liebe zu dir, die Liebe zu denen, die du an unsere Seite gestellt hast, insbesondere zu den Hausgenossen, zu den Gläubigen. O Herr, dring da noch viel mehr durch. Ergreife uns davon, fülle uns mit deinem Heiligen Geist und lass es hindurchdrücken, mehr und mehr, damit andere Menschen es sehen dürfen und merken dürfen, das ist nicht etwas, was die sich selber ausgedacht haben. Das ist nicht antrainiert. Das ist etwas, was von dir selbst gewirkt ist. Es mangelt noch so viel, aber wir wissen, wo der Reichtum ist. Er ist bei dir. Und wir bitten dich, Herr, gieße diesen Reichtum aus.
Berichte zu unseren Herzen, dass wir uns danach sehnen und dass wir uns danach ausstrecken und nicht mit weniger zufrieden sind. Danke, Herr, für jeden, den du in diese Runde gestellt hast. Danke, Herr, für jeden, den du erlöst hast und in deinen Leib hineingepflanzt hast. Lass uns miteinander hinwachsen auf dich, der du das Haupt bist, damit wir dir zur Ehre und zum Lobpreis seien. Amen.
Amen. Gesetzgeber gibt es auch nur einen eigentlich.
Gott, meinst du? Ja.